Morgen. Der Morgen naht, die Nacht entfleucht. Der Wächter geht von seinem Posten. William Blake. Still lag die weite, goldene Prärie, die Lee Scorsbys Geist für einen Moment durch das Fenster gesehen hatte in der frühen Morgensonne da. Golden leuchtete das Land, aber auch gelb, braun und grün und in einer Million Zwischentönen durchsetzt von schwarzen Linien und Streifen, silbern glänzend dort, wo die Sonne die Spitzen eines gerade erblühten Grases berührte, und blau, wo in einiger Entfernung ein großer See glitzerte oder sich in einem näher gelegenen Tümpel der weite Himmel spiegelte. Und still war es, aber nicht totenstill, denn eine sanfte Brise wehte raschelnd durch Milliarden kleiner Halme, und noch mehr Insekten summten, zirpten und schrillten im Gras. Ein unsichtbarer Vogel hoch am blauen Himmel trällerte bald näher, bald weiter weg kleine Melodien in unendlichen Variationen. Die einzigen Lebewesen inmitten dieser Weite, die keinen Laut von sich gaben und sich nicht bewegten, waren die beiden Kinder. Sie schliefen, Rücken an Rücken im Schatten eines Felsens auf einem niedrigen Hügel. So bewegungslos lagen sie da und so bleich waren ihre Gesichter, dass sie hätten tot sein können. Hunger hatte die Haut über ihren Gesichtern gespannt. Schmerzen hatten feine Linien um ihre Augen gezeichnet. Und ihre Kleider waren staubig und verdreckt und über mit Blut bespritzt. Der Reglosigkeit ihrer Glieder nach zu schließen, mussten sie unsägliche Strapazen durchlitten haben. Lara wachte als Erste auf. Die Sonne stieg am Himmel in die Höhe, wanderte um den Felsen und berührte die Haare des Mädchens. Lara zuckte zusammen und als die Sonne auf ihre Augenlider fiel, tauchte sie langsam und widerwillig aus den Tiefen des Schlafes auf wie ein Fisch, der aus dem Wasser gezogen wird. Sie drehte den Kopf zur Seite und legte den Arm über die Augen. »Pan«, murmelte sie. »Pan«. Mit der Sonne ließ sich freilich nicht handeln. Im Schatten des Arms öffnete Lara die Augen und wachte endgültig auf. Zunächst bewegte sie sich nicht. So weh taten ihr Arme und Beine, und so schwach und kraftlos fühlte sie sich. Doch einschlafen konnte sie auch nicht mehr. Das Mädchen spürte die sanfte Brise und die warme Sonne und hörte das Zirpen der Insekten und das Trällern des Vogels hoch am Himmel. Wunderbar. Sie hatte ganz vergessen, wie schön die Welt war. Lyra rollte auf die Seite. Will schlief noch fest. Seine Hand hatte stark geblutet, sein Hemd war zerrissen und schmutzig, und seine Haare starrten vor Dreck und Schweiß. Sie betrachtete ihn lange Zeit. Die pulsierende Ader an seinem Hals, seine Brust, die sich langsam hob und senkte, und die zarten Schatten seiner Wimpern, als die Sonne sie schließlich erreichte. Er murmelte etwas und bewegte sich. Da Lara nicht dabei ertappt werden wollte, wie sie ihn anstarrte, blickte sie in die andere Richtung, auf das kleine, nur zwei Handbreit große Grab, das sie in der Nacht zuvor ausgehoben hatten und in dem jetzt die Leichen von Chevalier Tierlis und Lady Salmakia ruhten. In der Nähe lag ein flacher Stein. Lara stand auf, zog ihn aus der Erde und stellte ihn hochkant auf das Grab. Dann setzte sie sich hin, hob die Hand über die Augen und spähte auf die Ebene hinaus. Die Savanne erschien endlos. Sie war nicht ganz flach, sondern sanft gewellt und von zahllosen Hügelketten und Bachläufen durchzogen. Dazwischen wuchsen Wäldchen mit Bäumen, die so groß waren, dass sie weniger Pflanzen als vielmehr Bauwerken glichen. Ihre kerzengeraden Stämme und dunkelgrünen Kronen schienen der Entfernung Hohn zu sprechen, so deutlich waren sie über mehrere Kilometer zu sehen. Näher bei Lyra, genauer gesagt keine 100 Meter entfernt am Fuß des Hügels, lag ein kleiner Teich, gespeist durch eine Quelle, die aus einer Felsspalte sprudelte. Lara spürte auf einmal, wie großen Durst sie hatte. Sie stand auf und stieg auf zittrigen Beinen langsam zu der Quelle hinunter. Plätschernd sprang das Wasser über bemooste Steine. Lyra tauchte die Hände hinein, wusch sie gründlich und schöpfte dann Wasser an den Mund. Es war so kalt, dass ihre Zähne schmerzten. Trotzdem trank sie hingebungsvoll. Schilf umstand den Teich und irgendwo quakte ein Frosch. Das Wasser war seicht und wärmer als die Quelle. Lyra zog die Schuhe aus und watete hinein. Lange stand sie so da und ließ sich die Sonne auf Kopf und Nacken scheinen, die Zehen in den kühlen Schlamm unter ihren Füßen gegraben und um die Waden das kalte Wasser der Quelle. Dann bückte sie sich, tauchte das Gesicht ins Wasser und weichte ihre Haare gründlich ein. Sie ließ die Strähnen im Wasser schwimmen, zog sie mit dem Kopf durch das Wasser und rührte sie mit den Fingern um, bis auch der letzte Dreck herausgewaschen war. Schließlich fühlte Lyra sich ein wenig sauberer, und ihr Durst war gestillt. Sie drehte sich um, auch Will war inzwischen aufgewacht. Er saß auf dem Hügel, die Arme um die angezogenen Knie geschlungen, und sah, wie vor ihm Lyra auf die Ebene hinaus, überwältigt von ihrer Weite, dem Licht, der warmen Sonne und der Ruhe.